Ja, wir machen weiter in unserem Bibelleseplan. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr hinterherkommt, aber ich hoffe, denn die Schritte sind recht gemäß gewählt, ja, so ein Kapitel pro Tag. Und wenn man hinterherhängt, dann kann man auch mal zwei oder drei lesen. Ganz ehrlich, ich hänge auch ein bisschen, ja, immer in Predigtvorbereitung, dann schmeißt mich das zurück, aber so ist das dann. Ja, letzte Woche hat Jannis wen behandelt, welche Person? Wer war dabei? Kann sich noch erinnern? Helene? Den Isaak, genau. Ja, und so sind wir in der Reihe momentan der Patriarchen, der Glaubensväter, ja, wo Gott Menschen berufen hat und ja nach und nach sein Volk vorbereitet. Und letztlich ist das alles ja seine Heilsgeschichte, um mehr und mehr die Linie von Jesus Christus vorzubereiten. Wer folgt als Patriarch, als Glaubensvater nach Isaak? Der Jakob. Ja, und das sind jetzt die Themen und die Kapitel, in denen wir momentan sind. Habt ihr Fragen? Wie geht's euch mit der Geschichte von Jakob? Gibt es irgendwie Begebenheiten, Situationen, die schwierig zu verstehen sind? Wo ihr vielleicht in den Tagen gedacht habt, was soll ich damit? Ja, ich lese das, aber warum steht es hier so? Warum hat Jakob das so und so erlebt? Was sind so Dinge, die vielleicht für euch ungewöhnlich waren, schwierig waren, wo ihr Fragen hättet? Nicht der Fall, ist gut. Dann habe ich vielleicht Fragen an euch. Dann könnt ihr mir die Dinge ja erklären. Ja, oder ihr habt jetzt gerade keine vor Augen. Das ist auch in Ordnung. Wo ich vor allem gestolpert bin, ist Kapitel 32. Das Ringen mit einem fremden Mann. Das Ringen von Jakob und einem Mann, den er erst nicht kennt und später sagt, dass es Gott ist. Das heißt, wir haben hier einen Kampf eines Menschen mit Gott. Einen tatsächlichen Ringkampf. Also da bin ich drüber gestolpert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ist das für euch so normal? Wer glaubt auch, dass das irgendwie schwierig zu verstehen ist? Oder wer könnte das jetzt ad hoc erklären, was Jakob da erlebt hat? Habt ihr Fragezeichen? Sehr gut. Ich auch. Aber dieses Kapitel ist ja letztlich eine Zuspitzung im Leben von Jakob. Da sind ja Dinge vorher passiert. Jakob ist ja nicht einfach so einmal nachts wach geworden und merkt, er kämpft jetzt mit Gott. Aber warum ausgerechnet ein Ringkampf? Hatte Jakob nicht schon genug Probleme? Ja, wir merken, es hat sich ja auch im Laufe seines Lebens zu verschiedenen Problemen, Situationen geführt. Warum ein Ringkampf mit Gott? Warum tröstet Gott ihn nicht einfach? Warum sagt Gott nicht einfach hier, das ist jetzt der nächste Schritt, ziellos? Sondern ein Kampf, ein Ringkampf, den Jakob erlebt. Und so möchten wir dieses Kapitel in der Mitte der Bibelstunde betrachten als Zuspitzung, vorher und nachher aber die Offenbarungen Gottes, die Jakob erlebt. Jakob erlebt einige Gespräche sozusagen mit Gott, beziehungsweise Begegnungen oder Offenbarungen, wo sich Gott ganz klar zeigt und zu Jakob redet. Das heißt, in den letzten Kapiteln, die wir jetzt schon gelesen hatten, gab es schon einige Offenbarungen. Möchte jemand raten, wie viele Gespräche, wie viele Offenbarungen hat Jakob im Laufe seines Lebens? Was glaubt ihr? Schätzen. 10? Mehr? Weniger? 10 als viel oder als wenig jetzt im Leben von Jakob, Johnny? Wenig. Okay. Das heißt, eigentlich so als Gottesmann könnte er mehr haben. Ja. Was meint ihr? Wenn es 10 wären, sind 10 Gottesoffenbarungen viel für einen Patriarchen, einen Glaubensmann oder eigentlich vom Gefühl her wenig? Was meint ihr? Ich würde sagen, Du sagst, Jakob hatte mehr. Ja. Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht konkret gezählt, wie viele Begegnungen Isaak hatte. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich löse es auf. Jakob hat 7 Begegnungen. Noch nicht mal 10. Ja. Noch nicht mal 10 Begegnungen mit Gott, wo man denkt, ein Glaubensheld, ein Patriarch, der mit Gott unterwegs ist, der von Gott gerufen wird, aber immerhin noch 7. Ja, und in diese einzelnen Offenbarungen möchte ich gerne mit euch reinspringen, einzelne nur kurz betrachten, wie sich Gott offenbart, um dann die Zuspitzung zu bekommen, warum Gott mit Jakob ringt, ja, warum er in diesen Kampf geht. Was sich schon abzeichnet in der Grundlinie von Jakob, dass sein Leben irgendwie geprägt ist von Kämpfen, von Ringen, oder? Fängt mit wem an? Mit seinem Bruder Esau. Und das auch schon im Mutterbauch. Ja, dass man scheinbar gemerkt hat, erfahren hat, da ist ein kleiner Ringkampf. Sodass auch bei der Geburt klar wird, Jakob hält die Verse fest. Später dann der Kampf oder dieser listige Kampf um das Erstgeburtsrecht, um dann den väterlichen Segen zu bekommen. Ein Kämpfen, ein Erkämpfen, vielmehr ein Erbeuten, ja, ein listiges Erbeuten. Später kämpft er mit den Folgen seines Betrugs. Er muss fliehen, sonst würde Esau ihn umbringen. Ja, deswegen flieht er und ist 20 Jahre weg von zu Hause. 20 Jahre ist er weg. Das heißt, er kämpft mit den Folgen dieses Betruges. Dann aber in dieser Zeit seine Kämpfe mit Laban. Ja, sein Onkel, der dann sein Schwiegervater wird, auch da hat er es nicht leicht. Auch da ist sein Leben geprägt von Kämpfen. Später dann mit Unsicherheit, mit Ängsten, als auch mit Zukunftsfragen immer wieder, wie geht es weiter? Und so ist sein Leben gekennzeichnet von Kämpfen. Aber er ist nicht nur jemand, der in schwierige Umstände gerät, sondern wir erkennen auch immer wieder, er ist ein Mann der Initiative. Er ist ein Mann, der wirklich kämpft, Initiative ergreift, kontrolliert, sich versucht abzusichern, Pläne schmiedet und versucht, kontrolliert weiterzugehen. Der aber auch seinen Segen festhalten will, den er ja bekommen hat. Ja, den hat er sich ja fälschlicherweise erbeutet. Aber bevor er ja dann zu Laban zieht, segnet ihn sein Vater Isaak nochmal ganz bewusst und er ist demnach ganz offiziell in der Segenslinie Gottes. Und so möchte er den Segen Gottes, aber eine ganz lange Zeit gewissermaßen aus eigener Kraft, aus Eigeninitiative, aus dem, wie er es selber produziert, wie er seinen Weg meistert, um in der Hoffnung dann zu leben, Gott wird mich schon segnen. Und deswegen ist das so ein spannender Weg, den Gott mit Jakob geht, um ihn und seinen Charakter zu formen. Und so kommt es zur ersten Offenbarung. Wir haben ja jetzt mit Gott, dem Gott Abrahams zu tun, der sich Abraham offenbart hat, der sich dann dem Sohn von Abraham, dem Isaak, offenbart hat. Und nun liegt es ja an wem? Der Gott, der Nachfolger zu werden. Ja, es sollte eigentlich der Esau sein, aber in der Segenslinie wird es Jakob. Also laut Geburtsrecht war es Esau, durch den Betrug wird es nun der Gott Jakobs. Und deswegen muss sich Gott ja auch dem Jakob offenbaren und seinen Weg mit Jakob gehen. Und das erfahren wir in 1. Mose 28. Die erste Offenbarung bei Bethel. Jakob ist auf der Flucht vor Esau. Ja, der Betrug ist aufgekommen. Esau ist nicht nur stinksauer, sondern todsauer. Er möchte den Jakob eigentlich töten, ja, für das, was er ihm angetan hat, wie er ihn überlistet hat. Und so beginnt die Geschichte mit Gott und Jakob. Jakob auf der Flucht, belastet, heimatlos, unsicher. Ja, er weiß nicht, was auf sich zukommt. Er weiß nur ungefähr, wo er hinfliehen soll. Aber er weiß nicht, was ihn erwartet. Er weiß auch nicht, wie seine Zukunft aussieht. Und so begegnet ihm Gott in dieser Himmelsleiter. 1. Mose 28, die Geschichte oder der konkrete die Kapitelabschnitte wäre jetzt ab Vers 10, aber wir lesen einmal ab Vers 12. 1. Mose 28 ab Vers 12. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, also ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Das ist Jakobs erste persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott, von dem er wahrscheinlich schon gehört hatte, durch seinen Opa Abraham, durch seinen Vater Isaak. Und nun ist er auf der Flucht, er ist auf dem Weg zu Laban, zu seinem Onkel. Und hier unterwegs in seiner Müdigkeit, in seiner Verzweiflung begegnet ihm Gott und macht ihm deutlich: Der Segen deines Vaters ist auf dir. Die Segenslinie wirst du weiterführen. Du hast zwar noch keine Frau, aber ich werde dich zu einem großen Volk machen. Du weißt nicht, wer ich bin, aber ich sage es dir, ich bin der Herr, also ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters und der Gott Isaaks. Und hier wird Jakob persönlich nun in diese Verheißung hineingenommen. Nicht, weil er würdig war, nicht, weil er es jetzt verdient hat, sondern weil Gott seinen Plan ausführt. Weil Gott ihm nun in seiner Gnade begegnet. Ja, weil Gott über den menschlichen Dingen steht. Gottes universeller Plan soll durchgeführt werden, auch wenn die Menschen Fehler machen. Und so ist es jetzt Jakob, dem er begegnet und ihm deutlich macht: Auch wenn du noch der alte Jakob bist, auch wenn du noch ein Jakob bist mit Fehlern, der nach deinen eigenen Initiativen greift, ja, der Selbsthelfer, der alles plant, aber ich begegne dir und möchte mit dir meinen Plan ausführen. Und das ist so wunderbar, dass Gott uns Menschen begegnet, auch wenn wir Fehler machen. Dass Gott sich dahinstellt, uns an die Hand nimmt und uns letztlich zur Korrektur führen möchte. Und wenn wir Verheißungen bekommen haben, stellt er sich auf diese Verheißung und sagt: Mein Wort bleibt bestehen. Auch wenn wir Menschen fallen, auch wenn wir Fehler machen, aber Gottes Verheißungen können wir nicht kaputt machen. An Gottes Verheißungen können wir nicht rütteln. Und nun nimmt Gott Jakob in eine Schule, in einen längeren Weg auf dem Weg zu Laban. Und so kommt Jakob zu Laban. Ja, wir haben es jetzt die Tage gelesen. Die Geschichte, wie er um die Frauen wirbt, um seine Baldfrauen. Dann wird auch da wird er getäuscht. Ja, und dann bekommt er später die Frau, die er haben wollte. Aber das ist ein Kampf mit Laban. Es ist nicht einfach. Auch wenn er ein Segen ist, auch wenn er gesegnet ist vom Herrn und Laban zu einem reichen Menschen macht, ja, das wird er später erben sozusagen, wenn er wegzieht. Und so wächst seine Familie, seine Söhne kommen. Auch da läuft nicht alles reibungslos. Auch da läuft einiges menschlich kalkuliert und nicht göttlich, ja, so dass er auch da dann sagt oder durch seine Frauen: Wir versuchen, Gottes Plan zu machen. Aber auch da führt Gott ihn, bis Gott dann nochmal kommt, ungefähr nach 20 Jahren. Ja, diese Begegnung mit der Leiter bis zur nächsten Gottesoffenbarung, da vergehen 20 Jahre. Und das müssen wir uns auch mal vorstellen. Manchmal erwarten wir jeden Tag: Gott, du musst mir jetzt ganz klar zeigen, was ich tun soll. Manchmal gibt uns Gott eine Richtung und sagt, geh, ich bin mit dir. Und wir müssen im Vertrauen gehen. Auch Jakob musste das lernen. In all diesen Schwierigkeiten, in all diesen listigen Dingen, die er nun selber erlebt hat, muss er verstehen, okay, Gott geht mit mir meinen Weg. Auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe, auch wenn ich ihn jetzt nicht höre, er hat noch nicht mal eine Bibel, in der er lesen kann. Er kann nur vom Hören sagen, das mitgenommen haben, was er von seinem Opa, von seinem Vater und durch seine selbst, also durch seine eigene Offenbarung mit Gott erlebt hat. Mehr hat er nicht. Und nun ist er da bei Laban. Noch viel mehr, das erfahren wir auch gleich. Laban, ist er gottesfürchtig? Betet er den Gott Jahwe an? Nein. Er ist ein Götzendiener, das erfahren wir später oder in der Zeit, wo Jakob weggeht. Da sage ich gleich noch was zu. Das heißt, 20 Jahre hört Jakob nichts. Und in der Zeit lebt er dennoch seine Beziehung zu Gott. Im Vertrauen, mal mehr, mal weniger. Und so ist er nun bei Laban in Haran, im Gebiet Padan Aram. Das ist so der größere Bereich. Und hier passiert all das, was ich gerade sagte. Ja. Er erlebt selber Unsicherheit, Machtspiele und wird selber getäuscht. Und so greift Gott Jakob bei seinem eigenen Nerv. Ja, so wie du selber gehandelt hast und jetzt wieder selber so behandelt. Ja, er hat getäuscht und nun wird er getäuscht. Und ja, er lebt leider einige dieser Dinge bei seinem Onkel, demnach auch dann seinem Schwiegervater. Und in 1. Mose 31 wird das deutlich, was ich gerade sagte, wo Rahel, die Tochter von Laban, diesen Götzen Teraphim mitnimmt. Ja, sie klaut diesen Hausgötzen. Und demnach lebt Jakob nicht einfach nur in einer Fremde, sondern in einer Abgeschiedenheit, in einer Gottesferne, in einer Gesellschaft, die nicht den Gott Abrahams und Isaaks anbeten, sondern in einer multigöttlichen Welt, ja, wo Götzen, wo Hausgötzen Standard sind, wo Täuschung normal ist, ja, und man sich nicht rechtfertigt oder sich nicht entschuldigt. Und so führt Gott Jakob nicht nur aus einem schwierigen Familienverhältnis, sondern in eine geistliche belastete Umwelt. Und so hat er dort eine ganz große Schule in Haran. Eine Schule der Demütigung, eine Schule der Absonderung. Und so wird er nicht nur menschlich gedemütigt, sondern erlebt auch diese geistliche Verunreinigung. Ja, dass man sich gar nicht nach Gott, dem Herrn, kümmert oder fragt, sondern nach eigenen Götzen, nach eigenen Gewohnheiten. Und in dem Ganzen offenbart sich Gott. Und das ist 1. Mose 31, Vers 3. Da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen und sprach, ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Also hier sind sie schon in diesem Konflikt. Ja, da sind sie gerade dabei, all ihr Hab und Gut aufzuteilen. Laban fühlt sich getäuscht, dann fühlt sich Jakob getäuscht. Und in dem Ganzen ist irgendwie eine Verunsicherung in der Beziehung zwischen Laban und Jakob da. Und in dieser schwierigen Lage offenbart sich Gott und sagt ganz deutlich, ziehe zurück. Ja, habe ich dir damals schon gesagt, in das Land sollst du ja zurückkommen. Jetzt 20 Jahre später ist es soweit, ziehe zurück. Vers 11 und Vers 13. Und der Engel, jetzt ist es ein Engel Gottes, sprach zu mir im Traum. Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe doch deine Augen auf und siehe, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Hier nochmal ganz klar der Auftrag Gottes durch den Engel Gottes. ich kenne dich, ich weiß, was du hier durchmachst, ich weiß, was Laban dir antut. Aber jetzt ist es sozusagen genug, bitte ziehe zurück. Ja? Die Segenslinie soll weitergeführt werden, die Verheißung soll wahr werden. Und hier sagt er ganz klar, ich bin der Herr oder ich bin der Gott von Bethel. Ja, er erinnert ihn an die erste Begegnung mit der Leiter. Der Gott, der bin ich und der redet jetzt mit dir. Und du hast mir damals Treue gelobt, ich habe dich bisher geführt und jetzt geht's weiter. Du kannst mir vertrauen. Ich bin der Gott, der vertrauenswürdig ist. Ich bin nicht nur ein Gott des Anfangs, sondern ich bin auch der, der in Zwischenzeiten und in Schwierigkeiten führt. Das macht er ihm hier durch den Engel deutlich. In deiner Fremde, da wo du bist, in deiner Demütigung, in deinen ungelösten Spannungen, in diesem Konflikt mit Laban, wo du gerade bist, ich kenne das und ich führe dich weiter. Und so lernt Jakob langsam mehr und mehr, Gott als seinen Herrn zu vertrauen. Nicht nur einen theoretisch zu wissen, der irgendwas mit mir vorhat, sondern mehr und mehr zu lernen, okay, ich kann wirklich auf Gott setzen, ich kann ihm vertrauen. Und so führt Gott ihn zurück, die Rückkehr beginnt, aber es ist noch nicht das Ende. Ja, es geht weiter. Jakob ist hier an einer Zwischenstation. Und diese Zwischenstation wird ja die, weil er ja jetzt sich auf den Weg zurück macht, bedeutet, wem muss er begegnen? Dem Esau. Ja. 20 Jahre Konflikt mit Esau haben sie erstmal unter den Teppich gekehrt. Nun verlässt er Laban auch in einem Konflikt, den sie ja dann aufräumen, weil Laban ja dann, sie flüchten als ganze Familie, nehmen alles mit. Laban reitet ihn hinterher. Und sie klären es nochmal, ja, sie lösen ihren Konflikt auf. Laban verabschiedet sich friedlich von seinen Töchtern, von seinen Enkelkindern, segnet sie dann auch. Aber nun wartet eine wirkliche Herausforderung vor Jakob, die Begegnung von Esau. Seinem Bruder, den er getäuscht hat, sein Bruder, der eins wollte, Rache, indem er Jakob tötet. Und so holt ihn seine Vergangenheit ein. Aber auch in dieser Situation ist Gott da. Das lesen wir dann in 1. Mose 32. Ja, wo der Konflikt mit Laban geklärt wird. Und Jakob erstmal beginnt, all das vorzubereiten. Ja, er kalkuliert wieder, versucht es menschlich wieder zu planen. Ja, was ist, wenn Esau wirklich in böser Absicht kommt? Das heißt, wie schaffe ich es, ihn gelinde zu stimmen? Wie schaffe ich es, ihn ruhig zu stimmen, dass wir uns begegnen können, ohne dass er mich sofort tötet? Er teilt sein Lager auf. Er teilt all das auf, was er hat, sodass Esau dann nicht alles sofort sieht, sondern nur einen Teil. Wenn er böse Absicht hat, dass wenigstens der andere Teil dann überlebt. Ja, und so versucht er sich selber dann doch wieder Pläne zu machen. Er staffelt auch die Geschenke. Ja, er lässt geschenkeweise verschiedene Dinge, Tiere und sonstige Sachen vorlaufen, dass erstmal Geschenkgruppe 1 kommt, Geschenkgruppe 2 und so weiter. Ja, dass Esau nach und nach sozusagen besänftigt wird. Und in dem Ganzen, letztlich zeugt es ja davon, dass er Angst hat. Er hat wirklich Sorge vor dieser Begegnung. Und in dieser Situation ist es so wertvoll, was Jakob macht. Er sucht Gott auf. Interessant ist, dass Gott jetzt gar nicht kommt, sondern andersrum. Jakob hat ja nach und nach gelernt, ich kann ja Gott vertrauen. Und was er jetzt tut, ist beten. Und so heißt es in Vers 10, und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abrahams und du Gott meines Vaters Isaac, Herr, also Jahwe, er nennt den Gottesnamen, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Also ich habe Angst vor ihm. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen, wie den Sand am Meer vor der Menge nicht zu zählen ist. Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. Und dann wird das alles aufgereiht. Er sucht nun die Begegnung zu Gott und versucht, diese Beziehung deutlich zu machen, indem er sich auf seine Verheißung stellt. Die Verheißung, die Gott gegeben hat, auf diese stellt er sich und auf diese beruht er sich. Und wenn er wirklich vertraut, heißt es ja: Gott, danke, dass du mich vor Esau bewahrst. Denn du hast zugesagt, mich zu einem großen Volk zu machen. Bedeutet, Esau wird mich nicht töten. Aber dennoch hat er Angst. Und das ist doch so oft der Konflikt, den wir kennen, oder? Gott hat uns Zusagen in seinem Wort gegeben. Wir wissen um Dinge, aber trotzdem sind wir in unserem Alltag. Trotzdem sind wir in unseren Emotionen. Trotzdem sind wir in unseren, leider manchmal in unseren Konflikten. Und verstehen gar nicht und können nicht über die Situation hinaus blicken, weil wir die Schwierigkeiten sehen. Aber im Vertrauen auf Gott dürfen wir manchmal weiterschauen. Ja, und so schaut Jakob eigentlich weiter, auch wenn er jetzt in dieser Situation voller Angst ist, voller Sorge, was passieren wird. Und so beginnt er trotzdem Pläne zu machen, trotz seiner Angst Pläne zu machen, ja, Geschenke Nummer 1, 2, 3, seine Familie zu teilen, seine Frau und Kinder erstmal vorzuschicken, um dann hinterher zu gehen. Aber was er vor Gott deutlich gemacht hat: ich stehe mit leeren Händen da. Herr, du bist Gott meines Vaters, meines Großvaters, ohne dich kann ich nicht. Ich brauche dich, ich brauche jetzt deine Führung. Und das ist es aber auch, wir dürfen Gott bitten, dennoch müssen wir selber vorangehen. Dennoch dürfen wir manchmal Pläne machen, ja, und Dinge vorbereiten. Und im Gehen merken wir dann, wie Gott es lenkt. Jakob hätte sich jetzt nicht da einfach hinsetzen können und warten müssen, bis irgendwas passiert. Das ist auch nicht das, was Gott von uns erwartet. Gott begegnet uns oft im Gehen und lenkt uns, wenn wir gehen und beweglich sind. Und das sehen wir hier bei Jakob. Ja, Jakob schmiedet trotzdem Pläne, aber er kennt, er ist abhängig von Gott. Wir erfahren, es geht alles gut. Gott segnet die Begegnung. Es wird eine Versöhnung. Es wird ein Wiedersehen mit einem guten Ende. Ja, auch wenn es dann später für sie weitergeht. Und das ist so wunderbar, wie Gott es führt, weil Jakob auf Gott vertraut hat. Trotz seiner Pläne, aber Gott führt Jakob Schritt für Schritt, auch in diesen schweren Phasen. Und so kommt es nach dieser Begegnung, beziehungsweise, ich muss ganz kurz eine Sache schauen. Nein, ich war schon einen Schritt zu schnell. So, wir müssen noch, jetzt kommt eigentlich ja der Höhepunkt. Ich habe es jetzt vorweggenommen, ja, die Geschichte mit Esau geht gut aus, aber wir springen nochmal in den zweiten Teil von Kapitel 32. Und dann erst folgt Kapitel 33 mit der Begegnung von Esau. Und nun kommen wir zur vierten Offenbarung. Ja, in seiner Angst, in seiner Sorge begegnet Gott ihm jetzt noch einmal, auch wenn er schon alle Pläne gemacht hat. Und dann kommt es zu der Begegnung mit dem Ringen. Er hat alles geplant, er hat alles vorbereitet, er möchte Esau begegnen. Aber er merkt, dass er letztlich auch alleine nun zurückbleibt. Er hat alle vorgeschickt, über den Jabbok geschickt, über den Fluss. Jetzt ist er ohne Familie, ohne Besitz, ohne menschliche Stütze, allein. Ja, er ist allein zurückgeblieben. Und manchmal ist es so, dass wir in der Einsamkeit vielleicht außerhalb der Probleme oder inmitten von Problemen Begegnungen mit Gott brauchen, wo er sich uns nochmal speziell zeigt und redet. Und so kommt es zu dem Abschnitt, den ich ganz am Anfang meinte. Kapitel 32 und ich lese ab Vers 25 einmal bis Vers 33. Ich lese einmal diesen ganzen Abschnitt. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Aber Jakob nannte den Ort Peniel. Peniel bedeutet Angesicht Gottes. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Also ich bin nicht gestorben, ich bin am Leben geblieben. Und die Sonne ging auf, und das heißt hier, die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Dann eine Erklärung, die später Mose wahrscheinlich eingefügt hat. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hatte. Jakobs Ringen mit diesem unbekannten Mann. Ein Mann, der nachts auf einmal da ist und da entsteht dieser Ringkampf. Ganz praktisch, glaube ich, ein Kämpfen. Ja, wie zwei Männer miteinander ringen. Wer von euch war schon mal in einem Ringkampf beteiligt? Macht das Spaß? Mit wem ringst du? Mit deinen Brüdern oder mit Papa?
Mit meinen Freunden.
Mit deinen Freunden. Und? Schon mal verloren oder immer gewonnen?
Oder
schon mal verloren. Ringen ist ja was anderes als Schlagen, oder? Was macht man beim Ringen?
Man schmeißt sich auf den Boden.
Genau, man schmeißt sich auf den Boden. Man versucht, sein Gegenüber auf den Boden zu bringen. Am besten auf den Rücken. Und dann ist ja der Ringkampf heute, dann bekommt man die Punkte. Ja, wenn man eine gewisse Zeit den Gegner auf dem Rücken am Boden hat, das ist dann der Sieg eines Ringkampfes. Ja, man darf sich nicht schlagen, man darf sich nur anfassen und sein Gegenüber versuchen, irgendwie zu Boden zu bringen. Und jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, ob so eine Art Ringkampf war. Ja, es steht, sie rangen miteinander. Also mit einigen von euch würde ich nicht ringen wollen, ja, weil ich genau weiß, dann liegt der Löwen am Boden. Aber was sind dann so die Tricks? Ja, man versucht ja am Kopf zu fassen, man versucht irgendwie die Arme, den Rücken runterzubringen. Und dieser Kampf, der zieht sich. Ich habe extra mal in der Vorbereitung mir so ein YouTube-Video mal angeschaut, wie Männer miteinander ringen. Ich habe nur 8 Minuten geguckt und empfand das als super lang. Da denke ich mir, boah, ja, wie oft man dann am Boden war, dann stehen sie wieder auf, atmen durch, dann geht's wieder weiter. Das heißt, es ist schon sehr, sehr kraftaufreibend. Ja, und so hat Jakob jetzt diesen Gegenüber, von dem er vielleicht erstmal nicht weiß, wer er ist. Ich weiß auch gar nicht, wie es dann zu diesem Kampf kommt. Denn normal, wenn man miteinander kämpft, hat einer den anderen vorher provoziert, oder? Oh, dann geht man in den Kampf. Ja, wenn du mich herausforderst, dann gehen wir in den Kampf. Aber ohne Vorlage gibt es ja keinen Kampf. Das heißt, es steht nicht geschrieben, wie es zu diesem Kampf kommt. Aber auf jeden Fall ringen sie miteinander. Und in diesem Kampf wird deutlich, wer dieser fremde Mann ist. Wahrscheinlich wird es Jakob deutlich, es kann kein gewöhnlicher Mensch sein. Vielleicht vom Aussehen, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Kampf, wie es dann später heißt, mit einem Engel. Ja, das erfahren wir aus Hosea, dass es ein Engel war. Der Engel Gottes, der sich in menschlicher Gestalt jetzt mit Jakob angelegt hat. Und so ringen sie. Und der Engel merkt, Jakob gibt nicht auf. Ja, Jakob ist ein Kämpfer. Jakob bleibt ein Kämpfer. Er hat sein Leben lang gekämpft um die Dinge, die er erreicht hat, in den Konflikten, in denen er war. Er hat Dinge bewegt. Und wir merken, und der Engel merkt es auch, Jakob gibt nicht auf. Ja, der Ringkampf zieht sich, sodass der Engel sich nicht bezwingen lässt. Ja, und sagt, er kann auch Jakob nicht bezwingen. Das ist halt das Ding. Ich kenne das früher von meinem Bruder. Der war immer einen Kopf größer und hat sich immer extra mit mir angelegt. Ja, und er hat mit mir gespielt. Das ist ja das Fiese. Ja, wenn man viel, viel stärker und größer ist, dann kannst du deinem Gegenüber ja, den kannst du ja lange hinhalten. Und so habe ich mich immer gefühlt. Ich hatte keine Chance, aber ich wollte meinen Bruder immer erlegen. Ich habe mir als kleines Kind wirklich gesagt, wenn ich mal groß und stark bin, werde ich ihn vernichten. Leider bin ich nie größer und stärker geworden. Das heißt, darauf warte ich immer noch. Nein, das hat sich inzwischen erledigt. Aber als kleiner Junge, wenn man glaubt, man hat keine Chance, man hat absolut keine Chance, aber man versucht es trotzdem. Ja. Ich habe dann immer einen Nerv gefunden. Ich wusste, er kriegt schnell Nasenbluten. Dann ging meine Bewegung immer schnell auf die Nase. Dann war der ausgeschaltet und ich befreit. Aber es war immer ein harter Kampf. Und genauso ist es eigentlich mit Jakob. Es ist eigentlich ein ungleicher Kampf. Eigentlich hat Jakob doch gar keine Chance. Aber er kämpft und er kämpft und er kämpft. Und der Engel macht eine Sache ganz deutlich. Er berührt einmal seine Hüfte und schaltet ihn aus. Ja, wenn man sich so einen Ringkampf anschaut, also allein wenn ich auch an die Hüfte gehe, eigentlich menschlich gesehen ist es unmöglich. Man müsste schon sehr ungünstig den anderen packen und ihn hinschmeißen und mit Gewalteinwirkung, um dann seine Hüfte da rauszuholen, ja, um den Knochen da rauszuholen. Bedeutet, der Engel macht ganz deutlich hier eine Bewegung und Jakob ist ausgeschaltet. Jakob kann nicht mehr. Und so greift Gott an Jakobs Hüfte. Die Hüfte steht bei uns Menschen für Stabilität, für Kraft, für unseren Stand, für unsere Standfestigkeit. Denn hätte er ihm den Arm gebrochen, hätte er mit der anderen Hand weiterkämpfen können. Hätte er ihm einen Fuß gebrochen, hätte er mit dem anderen noch weiterkämpfen können. Und vielleicht mit Schmerzen und dem gebrochenen Fuß. Aber in der Hüfte greift Gott ihn in der Mitte seines Körpers und legt ihn lahm. Ja, im Boxkampf haut man einmal auf den Kopf und dann liegst du besinnungslos auf dem Boden. Dann könnte er sich an nichts erinnern. Das heißt, Jakob ist ganz klar bei Verstand. Mit seinem Kopf ist alles in Ordnung. Aber Gott greift ihn in seiner Kraft. Und damit macht er eins deutlich. Jakob, du kämpfst so viel aus eigener Kraft. Du planst, du machst, du versuchst, den Segen Gottes auch irgendwie zu verdienen, dir anzueignen, dir die Segenslinie aufzubauen. Aber Jakob, ich bin der Herr. Ohne meinen Segen, ohne mich bist du gar nichts. Und das ist so ein Haltepunkt, so ein Stoppzeichen von Gott im Leben von Jakob, um ihn zu verändern, um ihn jetzt mal in seiner Denkrichtung zu bekehren, ja, um ihm ein neues Denken zu schenken. Und das macht er ihm ja dann auch deutlich durch den neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Dein Name sei nicht mehr Jakob, was ja oft mit Fersenhalter übersetzt wird, sondern Israel, Gottesstreiter oder Fürst Gottes. Du bekommst eine neue Identität. Ja, ich begegne dir hier jetzt an einem Schmerzpunkt. Du kämpfst so viel aus menschlicher Kraft, aber ich bin der Herr. Ich halte mein Wort. Ich führe meine Verheißungen durch. Du als Mensch darfst dich dem beugen, du als Mensch sollst dich demütigen und mir gehorsam folgen. Aber nicht aus deiner Kraft, nicht aus deinen menschlichen Ambitionen und aus dem, was dir so wichtig und wertvoll erscheint. Und Jakob lässt sich in dem Fall besiegen, weil er erkennt, Gott ist am Werk und ich als Mensch kann nicht. Ja, ich ergebe mich vor Gott und ich ergebe mich seinem Plan und seiner Verheißung. Und so muss er nicht mehr Fersenhalter oder der sich durchsetzt heißen, sondern bekommt diesen wunderbaren neuen Namen mit einer wunderbaren neuen Identität. Und letztlich zeigt Gott auch dadurch, dass er ihn im Hüftbereich greift, dass auch die Nachkommenssegnung, all das, was mit Nachkommenschaft zu tun hat, nicht aus menschlicher Kraft möglich ist. Und macht deutlich, ja, du wirst zu einem großen Volk werden, aber nicht aus bloßer Menschenkraft, nicht aus Stärke, nicht aus Klugheit, nicht deine menschliche Fruchtbarkeit, nicht deine Kontrolle, sondern Gott ist es, der die Verheißung führt. Und es ist Gottes Treue, der an dir handeln wird und deine Familie segnen wird. Und so klammert sich Jakob an den lebendigen Gott in dieser persönlichen Ringerfahrung. Und manchmal ist es vielleicht auch in unserem Leben, dass Gott mit uns in ein Ringen geht, ja, wo wir mit Gott auch am Ringen sind und nicht bereit sind loszulassen, nicht bereit sind von unseren menschlichen Denkmustern loszulassen, nicht loszulassen von unseren Zielen, die wir uns gesetzt haben. Wir haben unsere Vorstellung von Zukunft. Wir haben unsere Vorstellung von Familie, von Job, von Gemeinde. Aber manchmal geht Gott uns mit ein Ringen, um uns davon loszumachen, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft bauen, auf unsere wohlgemeinten und gut durchdachten Pläne, sondern dass wir uns in die Hand des lebendigen Gottes ergeben und einfach folgen. Wie wir es heute gesungen haben, ich bin entschieden zu folgen, dass wir loslassen von uns selbst und Gott folgen und ihm zusagen. Und so erhält Jakob seine neue Identität, einen neuen Namen. Und dieser Name ist nicht unbedeutend, denn sein neuer Name wird der Name der Nation Israel. Ja, wo Gott ganz klar sagt, das ist dein neuer Name und es wird letztlich der Name einer ganzen Nation. Das war die vierte Begegnung von Gott, eine Offenbarung. Und Gott nennt sich hier noch nicht mal mit Namen. Gott zeigt sich hier mit keinem bestimmten Namen und er sagt, nein, meinen Namen musst du nicht wissen. Er weiß aber, dass es Gott ist. So nennt er ja auch den Ort Angesicht Gottes, weil er mit dem Engel, mit Gott selbst gekämpft hat. In Hosea 12, kannst du es einmal einblenden, Hosea 12, 4-5. Das lese ich einmal von da. Schon im Mutterleib hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Also Bethel kommt gleich. Hier zeigt der Vers ganz deutlich später schon bei den Propheten, ja, in der Zeit, wo Israel schon wieder abgefallen ist, wo Israel schon geteilt ist, schreibt Hosea es auf und sagt ganz deutlich hier, Jakob hat mit einem Engel gekämpft und gesiegt. Er weinte und er flehte zu ihm. Ja, es war nicht ein Ringen und es war kein Sieg in Übermacht, sondern eine Demütigung vor Gott, wo er versteht, ich brauche Gott und Gott allein. Nun kommt es zu der Aussöhnung mit Esau, wie ich es gesagt hatte, Kapitel 33. All das, was er vorbereitet hat, gelingt sozusagen, auch wenn Esau meint, was soll das, Jakob? Ja, so im Sinne, so ist doch schon ein bisschen Gras drüber gewachsen und ist wirklich bereit, die Versöhnung anzugehen. Und dann kommt es später, nachdem Jakob dann mit seiner Familie zurück nach Kanaan kommt. Auch da passieren unschöne Dinge, ja, der Kapitel 34. Und dann in Kapitel 35 führt Gott weiterhin und begegnet ihm erneut. Und das lesen wir ab Vers 1. 1. Mose 35, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren. tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Noch einmal eine Offenbarung, ein Reden Gottes. Jakob, zieh nach Bethel. Bethel kennst du. Bethel ist der Ort der Leiter. Ja, zieh dort zurück, da, wo ich dir begegnet bin, da, wo ich dir die Verheißung gegeben habe. Denn Gott nennt sich hier den. Ich bin der Gott, der dir erschien, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Und jetzt ist es schon nicht mehr der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, sondern ich bin der Gott, der dir begegnet bin. Ich bin dein Gott. Und so wird der Gott mehr und mehr auch zum Gott Jakobs, des Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ja, in der Glaubensväterlinie der Patriarchen. Und so erinnert Gott Jakob an diese erste große Begegnung. Ich bin dein Gott. Ich bin ein Gott der Geschichte, deines Anfangs, deiner Zwischenzeit, auch jetzt. Und ich möchte dich auch weiterführen. Doch hier taucht auf einmal ein zentraler Aspekt auf, wo Jakob versteht, okay, das ist mein Gott. Das ist der lebendige Gott, der sich wirklich zeigt in der Geschichte, der sich mir offenbart hat, der mich geführt hat und mich geleitet hat. Aber, was erfahren wir hier? Mein Haus ist voll mit Götzen. Meine Frauen vielleicht, meine Kinder, wer auch immer. Wir haben auch noch Zweitgötter, Nebengötter, falsche Götter in unserem Haus. Vers 2, ja. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch. Konsequenz. Ja, wenn Gott, du als real existierender Gott bist, dem ich vertrauen kann, dann gibt es keine anderen Götter in meinem Leben. Da kann ich nicht mit anderen Dingen hantieren. Ich kann nicht auf jemanden weiteres vertrauen als auf dich. Und das ist die Konsequenz, die Jakob in seiner Familie hineinbringt und sagt, tut es alles weg. Wir möchten dem einen Gott dienen. Wir möchten ihm einen Altar bauen, der sich uns, der sich mir offenbart hat. Und so sammelt er all das von seinen Frauen und Kindern, all die verschiedenen Dinge, fremde Götter und Ohrringe, und vergräbt sie unter die Terebinte bei Sichem. Bedeutet, was ist das hier? Wir verstehen, Jakobs Haus war geistlich überhaupt nicht rein. Sie war nicht Gott ergeben. Das war nicht nur ein Problem von da draußen, ja, von früher, von Laban. Nein, auf einmal ist das ein geistliches Problem hier zu Hause. Und diese Gottesbegegnung fordert nun Reinigung. Jakob wird klar, so geht es nicht. Wir als Familie brauchen Reinigung. Und so übernimmt er die Leitung und führt seine Familie in die Gegenwart Gottes. Und so führt dieser Weg nach Bethel zu dieser Begegnungsstätte, die Jakob damals hatte, als er von Esau floh. Der Weg nach Bethel zurück wird zu einem Weg der Reinigung, ja, wo Gott nochmal ganz klar macht, hey, es gibt Dinge aufzuräumen. Und Jakob ist konsequent in seiner Familie. Denn wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, denn wenn wir mit diesem lebendigen Gott unterwegs sind, können wir keine fremden Götzen, keine fremden Götter tolerieren. Und so gehen sie nach Bethel, und dort erscheint Gott ihm noch einmal. Vers 9. 1. Mose 35 ab Vers 9. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram gekommen war, also nachdem er Laban verlassen hatte, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Gott bestätigt seine Zusage. Gott begegnet ihm jetzt hier zum zweiten Mal, heißt es, aber das ist inzwischen seine insgesamt sechste Gottesbegegnung, und macht deutlich: Ich bestätige deinen neuen Namen, ich bestätige den Namen Israel und ich bestätige, dass du zu einem großen Volk wirst mit dem Recht auf das Land, das ich deinem Großvater, deinem Vater verheißen hatte. Und aus deiner Familie, und das ist neu, werden Könige aufstehen. Ja, du wirst zu einer Nation mit Königen werden, mit Herrschern. Und hier bestätigt Gott Ruhe und Klarheit. Was da in Pniel mit diesem Kampf angefangen hatte, bestätigt Gott jetzt hier in Klarheit und in Ruhe. Da in Pniel war seine Krise die Verwandlung zu einem neuen Menschen mit einer neuen Identität, auf dem Weg nach Bethel die Reinigung und hier nun die Bestätigung dieser neuen Identität. Und so zeigt sich diese echte Gottesbegegnung im Leben von Jakob durch Absonderung, durch Ordnung oder durch Ordnung, die er einführt im eigenen Haus, durch neue Prioritäten und durch Treue gegenüber Gott. Und das zeigt sein Leben, das zeigt das, was er auch an seine Kinder weitergibt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen dann die Geschichte von Josef lesen und all diese Dinge. Ja, von wem kannte Josef Gott? Von seinem Vater Jakob. Ja, und so hat Jakob gelernt, mit Gott zu leben. Und nach dem Ganzen, die Geschichte mit Josef, nach der ganzen Tragik, die dann in seiner Familie erlebt wird, springen wir einige Kapitel weiter. Und das ist dann die letzte Offenbarung, die Jakob erlebt, die siebte von den ganzen. Und das ist die Situation, wo er schon wieder an einer Schwelle steht. Und das zeigt sich im Leben von Jakob. Es waren immer wieder so Schwellerfahrungen, immer an Kreuzungen, ja, wo was Neues dran war. Und jetzt ist es die Schwelle, welche? Soll ich nach Ägypten ziehen? Ja, soll ich wirklich nach Ägypten ziehen? Es geht wieder um Angst, es geht um Führung, es geht um Zukunft, es geht um unklare Dinge. Und da offenbart sich Gott, 1. Mose 46, 1. Mose 46, und das lesen wir einmal ab Vers 1 bis 4. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Das ist das Letzte, wie sich Gott dem Jakob offenbart. Der Gott, der am Anfang Jakob bei der Flucht begegnet und ihn jetzt bis zum Lebensende begleitet, der ihm zusagt: Geh mutig nach Ägypten, ich bin mit dir. Und wir haben hier nicht mehr den alten Jakob, der nur noch eigene Pläne macht, der aus Eigeninitiative handelt, sondern einen gereiften, einen veränderten Jakob, der sich nun auf die Wege Gottes, der nun den Wegen Gottes vertraut. Fassen wir kurz zusammen und dann schließen wir diesen Abend. Wir sehen, wie Gott Menschen führt. In besonderer Weise natürlich die Patriarchen, die Gott ja erwählt hat, um aus jetzt Jakobs Familie die Segenslinie in das Volk Israel zu bringen, um letztlich so den Segen für die ganze Welt zu bringen. Denn das war ja auch ein Teil des Segens an Jakob. Durch dich werden gesegnet alle Nationen. Und das ist der Segen von Jesus selbst. Ja, das haben wir in den letzten Bibelstunden seit dem Herbst betrachtet, wie Gott Jesus vorbereitet. Und Jakob ist Teil dieser Geschichte. Jakobs Familie ist Teil dieser Geschichte. Jakob, der als Betrüger startet, der kontrolliert aus eigenen Kräften lebt, selbst dann gedemütigt wird, bei Laban und betrogen wird. Jakob, den wir dann auf einmal als Beter kennenlernen, der nach Gott schreit, der Gottes Hilfe beansprucht. Jakob, der mit Gott ringt, wo Gott ihn verändert, ihm eine neue Identität schenkt. Jakob, der seine Familie leitet in Reinigung, in Heiligung, um sie als Familie auf Gott hinzuweisen. Jakob, der dann zu Israel wird. Und Jakob, der Gott bis zu seinem Lebensende begegnet ist. Jakob wird 147 Jahre alt. Stolzes Alter, ja, das wir heute nicht mehr erreichen. Und in diesen 147 Jahren hatte er 7 Gotteserfahrungen. Klingt nicht viel eigentlich, oder? Darf uns zeigen, es ist okay, wenn Gott manchmal nicht schweigt, aber nicht in dem Sinne redet, wie wir es oft wünschen. Ja, dass wir jeden Tag eine Gottesoffenbarung bekommen. Aber wir haben viel mehr letztlich als Jakob. Wir haben Gottes Wort zur Hand und dürfen uns nach seinem Willen ausrichten. Ja. Und selbst die Gottesoffenbarungen, die Jakob bekommen hat, seine erste, und man geht davon aus, dass er ungefähr 77 Jahre alt war, als die Geschichte mit Esau war, als er geflohen ist. 77 Jahre schon. Ja, und dann hatte er seine erste Gotteserfahrung 20 Jahre später, dann nach dem Ganzen bei Laban, nach der Heirat mit seinen Frauen, da war er schon 97. Und auf dem Weg nach Bethel, ob es jetzt Monate waren oder vielleicht wenige Jahre, vielleicht war er dann 100, wo er dann seine 4., 5., 6. Offenbarung bekommen hat. Und seine letzte dann kurz, was heißt kurz, es war, man geht davon aus, dass er noch 30 Jahre gelebt hatte nach dieser Begegnung, aber da wusste er, okay, da sagt Gott schon voraus, okay, meine Augen wird Josef zudrücken. Ja, das Ende ist nah. Und so leben wir auch manchmal wie Jakob, ja, dass wir versuchen, unsere Wege zu planen, unsere Wege zu koordinieren, unseren Weg zu machen. Aber wir müssen und dürfen lernen, auch am Leben von Jakob zu sagen, Herr, du führst. Du bist der Herr, der Allmächtige. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir lernen, mehr und mehr auf Gott zu vertrauen. In unserem Alltag, in all den Problemen, in denen wir sind. Jeder von uns ist tagtäglich herausgefordert, vielleicht in der Familie, im Beruf, im Alltag, mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen und all den Schwierigkeiten, die Jakob ja auch erlebt hat, dürfen wir wissen, Gott ist da. Gott führt. Aber manchmal gebraucht er solche Stationen, die schwierig sind, um unseren Charakter zu formen. Jakob wurde stark geformt und stark verändert. Und das ist das Wunderbare, wenn wir mit Gott, mit dem Allmächtigen unterwegs sind, uns seiner Führung anvertrauen, verändert er uns mehr und mehr in sein Bild. Ja, und wir im Neuen Testament sind aufgerufen, verändert zu werden in das Bild von Christus. Mehr und mehr durch seinen Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, in der in uns wirkt. Und so dürfen wir uns Gott hingeben, ihm entschieden folgen und sehen, wie er uns führt und wie er uns verändert. Bedeutet aber auch zu verstehen, es gibt keinen Raum für Götzen, ja, für Dinge, die wir irgendwie noch tolerieren, von denen wir irgendwie was erhoffen, wo wir irgendwie unser Vertrauen setzen oder sogar unsere Anbetung, ja, dass wir Dinge als Gottesersatz setzen und sagen, das ist mein Gott, ja, wir sprechen es nicht so aus, aber wir leben es, ja, dass unser Fokus nicht Gott ist, nicht die Bibel ist, nicht die Gemeinde ist, sondern Dinge wie Geld, Sicherheiten, Anerkennung, Leistung, unsere Familie, unsere Kinder und all solche Dinge, die wir irgendwie als Gottesersatz einsetzen. Und da macht uns die Bibel aber auch deutlich, das sind Dinge, die wir loslassen müssen. Ja, auf dem Weg nach Bethel hat Jakob all das losgelassen, um so in einer neuen Identität mit Gott zu leben. Und da möchte ich einen jeden von uns wirklich ermutigen, dass wir im Segen Gottes dann unterwegs sind, wenn wir ihm folgen, ihm als Gott vorangehen lassen und wir als seine Kinder ihm folgen und darauf vertrauen, dass er zu seinen Zusagen steht. Und die Bibel ist voll mit guten Zusagen, denen wir glauben dürfen. Amen.